Das schafft der BVB nicht, das schafft auch kein anderer Verein, uns kaputt zu kaufen oder uns kaputt zu machen.
Ich sag's ihm, wie es ist. Es ist mir scheißegal.
Das Emotionale hat damit zu tun, weil dieser Verein, diesen Weg, den wir gegangen sind, mehr sind als ein Job. Das ist mittlerweile eine Passion geworden. Es ist ein Stück weit unser Baby geworden.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Sonntagmorgen, 11 Uhr. Klassische Zeit mittlerweile für unsere Therapiestunde nach einem verlorenen Spiel von Borussia Mönchengladbach. Diesmal verliert die Borussia 0-1 gegen Bayer Leverkusen. Im Prinzip alles wie zuletzt gelaufen. Wir haben verloren, wir waren harmlos. Wir müssen am Ende weiter über das Ganze drumherum sprechen, wahrscheinlich auch heute. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch zusammen mit Fabian. Hi.
Ja, hi Kevin. Über das Ganze drumherum müssen wir vielleicht sprechen. Natürlich zu unseren generellen Standpunkten, die wir jetzt so in den letzten Wochen diskutiert haben, hat sich natürlich jetzt nicht viel verändert, auch mit dem Spiel gestern. Da müssen wir vielleicht nicht alles im Detail nochmal neu aufwärmen. Nichtsdestotrotz gibt es sicherlich auch jetzt wieder ein paar Dinge zu besprechen. Ja, Borussia verliert weiter. Es macht irgendwie keinen Spaß. Das Gefühl setzt sich fort. Man schaut mit einer gewissen Emotionslosigkeit, mit einer gewissen Lethargie irgendwie und denkt sich, ja gut, lass es einfach über mich ergehen und ist dann auch irgendwie froh, wenn die Spiele vorbei sind. Und ja, es macht im Moment kein Spaß, es macht im Moment überhaupt gar keinen Spaß. Es ist irgendwie eine Art Pflichtprogramm, die Spiele zu gucken und über sich ergehen zu lassen. Das merkt man der Mannschaft aber auch an, dass da der Spaßfaktor fehlt. Am Ende steht dann wieder ein 0-1 gegen ja doch auch durchaus verunsicherte Leverkusener. Mit Sicherheit nicht der Befreiungsschlag, auf den man gehofft hat.
Ja, definitiv nicht, zumal jetzt wirklich das Worst-Case-Szenario eingetroffen ist. Wir hatten es vor ein paar Wochen so beschrieben, nach der Ankündigung von Rose, den Verein zu wechseln. Ich sage, mit der Niederlage gegen Mainz haben wir alle nicht gerechnet. Also das kommt nochmal auf den Worst-Case obendrauf. Aber dann die Spiele, die Wochen der Wahrheit, die man auch selbst im Prinzip so aufgebauscht hat, mit den Spielen gegen City, gegen Dortmund, gegen Leipzig, Leverkusen, alle verloren. Und dementsprechend jetzt auch in der Tabelle in die zweite Tabellenhälfte abgerutscht, also in die Zweistelligkeit. Platz 10 nur noch, Stuttgart jetzt auch vorbei, also das sieht wirklich düster aus. Aber fangen wir doch mal vorne an, rollen das Feld sozusagen von hinten auf. Der Blick auf die Aufstellung, auch sicherlich jetzt keine großen Überraschungen drin. Christoph Kramer ausgefallen, hat sich ohne Gegnereinwirkung im Training verletzt, aber hat, wie er bei Sky gesagt, jetzt doch nichts ganz so Schlimmes davongetragen. Ansonsten Lars Stindl fehlte, gelb gesperrt, und Jonas Hofmann hat es nicht in den Kader geschafft, auch wegen einer Verletzung. Ansonsten stellt sich dann die Mannschaft auch fast schon von selbst auf. Die einzige Frage, die ich mal reinwerfen wollen würde, ist, was macht Patrick Herrmann eigentlich falsch, dass der gar keine Möglichkeit bekommt, von Anfang an zu spielen? Das ist ja fast schon so wie Laszlo Benes in der letzten Zeit unter Marco Rose, bevor er dann den Verein gewechselt hat auf Leihbasis.
Ja, das letzte Spiel war das Spiel gegen Köln, das er von Anfang an bestritten hat. Mit Sicherheit jetzt schon das ein oder andere Spiel, wo er vielleicht sich auch dann die Hoffnung gemacht hat, mal reinrotiert zu werden. Es ist im Moment nicht mehr so der Fall. Er steht im Moment so ein bisschen hinten an, natürlich auch hinter Lazaro, der da jetzt gerade klar die Nase vorn hat auf der Position, wenn es denn im Zweifel da zur Rotation kommt. Ich finde, er macht das auch immer ganz ordentlich, von daher ist das irgendwo schon verständlich in gewisser Weise. Klar, Patrick Herrmann wäre natürlich auch jemand, wo man sich nochmal wünscht, dass er vielleicht nochmal wieder ein bisschen mehr zur alten Form, zur alten Stärke zurückfindet. Auch dann könnte Patrick Herrmann mit Sicherheit jemand sein, der uns nochmal wieder weiterhilft, auch in dieser Saison und jetzt auch gerade in dieser schwierigen Phase.
Ja, Patrick Herrmann habe ich jetzt explizit auch angesprochen, weil er eben am Ende, nachdem er die letzten 10 Minuten dann reingebracht wurde, dann nach Abpfiff da ordentlich mal Scheiße über den Rasen gebrüllt hat. Und da hat man schon gemerkt, dass Patrick Herrmann natürlich den Verein sehr lebt und anders lebt als der ein oder andere Spieler, der jetzt vielleicht das Ganze nur als Durchgangsstation wertet. Aber ja, du hast sicherlich auch recht, Lazaro macht es jetzt auch nicht komplett schlecht, also das kann man nicht sagen. Generell muss man auch wieder zum Spiel gestern sagen, es gab jetzt den ein oder anderen, der underperformed hat, aber jetzt so als Ganzes war das auch keine höllisch schlechte Leistung oder so. Es fehlte eigentlich an den gleichen Ecken und Kanten wie zuletzt, fand ich.
Ja, es ist irgendwie immer dasselbe Spiel, was man im Moment sieht. Jetzt gerade in der ersten Halbzeit dann natürlich noch etwas passiv gewesen, wieder etwas stabiler gestanden, um dann eventuell auch in die Umschaltsituation zu kommen. Das hat auch wieder nicht ganz so geklappt, wie auch die letzten Wochen. Und so zieht sich dann diese Leistung irgendwie durch. Dann hat man wieder eine ganz gute Phase zu Beginn der zweiten Halbzeit. Auch das zieht sich durch. Die Minuten 45 bis 65 sind ja fast schon standardmäßig in den letzten Wochen irgendwie die besten von Borussia. Darauf folgt dann Minute 65 bis 70 bis zum Schluss, die einfach wieder zu wenig sind, wo man überhaupt keine Durchschlagskraft entwickeln kann, wo man fast gar nicht mehr zu Torchancen kommt, nur noch Abschlüsse aus der zweiten Reihe irgendwo und sich aber nicht mehr entscheidend durchsetzen kann. Die Brechstangenmentalität fehlt da komplett. Und so ist das am Ende so ein Spiel, ja, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, irgendwie weiß man nicht so ganz, was man damit anfangen soll. Es ist natürlich alles keine dramatische und schlechte Leistung, aber es reicht halt einfach auch alles nicht, um am Ende sagen zu können, man war hier nah am Sieg. Das Gefühl hatte ich zu keinem Zeitpunkt.
Ja, im Prinzip ist es eine Leistung wie, wenn man ja am Ende schon sagen muss, grundsätzlich standen wir jetzt nicht schlecht. Also wir haben jetzt keine unzählig vielen Torgelegenheiten für Leverkusen zugelassen. Aber am Ende kassieren wir dann auch immer in den letzten 15 Minuten irgendwann noch ein Gegentor. Und wir machen halt auch vorne keins. Also vorne sind wir dann auch weiterhin harmlos, wenn wir dann den Ansatz einer Möglichkeit haben, wenn wir uns mal gut nach vorne spielen, zum Beispiel Player, der kommt dann mal so aus 13, 14, 15 Metern zum Abschluss, dann landet der Ball aber auch aktuell immer in den Armen des Torwarts. Der gegnerische Torwart muss ja nicht mal springen. Das war für mich so eine typische Alassane-Player-Situation der letzten Monate. Und auch im zweiten Durchgang, du sprichst die gute Phase an, auch in diesen Druckphasen schaffen wir es nicht, konsequent Torchancen herauszuspielen oder einfach mal dann auch das Quäntchen Glück zu haben. Da dachten wir, wir bekommen Elfmeter, Benze Baini steht schon am Elfmeterpunkt, aber dann gab es eine Abseitssituation im Vorfeld durch Lazaro, der da zum Fallrückzieher angesetzt hat und natürlich auch klar im Abseits war. Also es war die komplett richtige Entscheidung, aber das passt dann auch alles ins Bild. Das war so die einzige Szene, wo ich mal das Gefühl hatte, wir sind dabei, ein Tor oder einen Elfmeter zu erzwingen. Aber auch da, ja, ist es dann eine Abseitssituation im Vorfeld und dementsprechend entsteht nichts aus der Situation. Im Übrigen, die Abseitsszene fand ich kurios kommentiert von Tom Beyer, weil ihm erst irgendwie in der dritten Zeitlupe aufgefallen ist, oh, da war Abseits im Vorfeld. Das hat man doch sofort gesehen. Also war für mich ein Randthema natürlich, aber ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist. Ich fand den Kommentar teilweise etwas merkwürdig, mal wieder.
Mir ging es auch so. Ich habe gedacht, ja gut, abseits braucht man gar nicht lang drüber reden. Der Tino Lazaro stand da 2 Meter im Abseits gefühlt, nicht ganz, aber doch recht deutlich und am Ende dann auch nicht weiter diskussionswürdig. Von daher, ja, ging dann diese Phase auch wieder so zu Ende und danach wurde es dann auch wieder etwas schwieriger. Tja, und so läuft das im Moment einfach immer so ein bisschen dahin oder so geht das Spiel irgendwie immer so ein bisschen dahin und dann kommt wieder diese Crunch-Time, die wir auch letztes Mal schon angesprochen haben und am Ende reicht das halt einfach gerade hinten und vorne nicht. Da fehlt natürlich dann auch, ich weiß gar nicht, was fehlt genau, vielleicht hast du noch eine bessere Beschreibung. Ich weiß nicht, ob Hannes Wolf hat, glaube ich, der Spaß am Fußball gestern gesagt. Ich finde, es fehlt auch die Lockerheit, es fehlt auch der unbedingte Wille und der absolute Ehrgeiz, so ein Spiel zu gewinnen oder da so einen Sieg erzwingen zu wollen.
Ja, also dieser Aussage, uns fehlt die Freude am Fußball, die Hannes Wolf getätigt hat, die können wir gerne gleich nochmal näher diskutieren oder auch die ein oder andere Aussage von Marco Rose nach dem Spiel. Uns fehlt die Freude am Fußball, das ist so ein bisschen, ja, auch dahergesagt. Ne? Also eigentlich trifft es schon so ein bisschen den Kern des Problems, aber wenn ich das mal im Umkehrschluss sehe, heißt das, dass man nur gewinnt oder Torchancen sich überhaupt herausspielt, wenn man die unbedenkte Freude am Fußball hat, weil die hat man ja eigentlich dann nur, wenn es wirklich gut läuft. Aber man kann ja auch mal in schwereren Phasen Tore erzwingen. Aber das ist ja jetzt hier eine Krise, die wir so seit Jahren nicht erlebt haben in der Qualität, weil uns ja wirklich nicht nur die Ergebnisse abgehen und da werde ich immer noch komplett wild, wenn ich das noch höre, dieses Narrativ von der Ergebniskrise. Es ist die ganze Saison eigentlich ein Problem, was sich jetzt potenziert, dass wir eben, dass es uns extrem schwerfällt, Torchancen überhaupt rauszuspielen, weil auch gestern war das nichts. Und im Prinzip, wenn man mal die Startaufstellung durchgeht, von Sommer bis Player, da kann man jetzt bei den meisten Spielern nicht sagen, dass die jetzt komplett unterirdisch waren oder so. Aber man kann auch bei den wenigsten Spielern sagen, ach, der hat jetzt sich gut reingeworfen, der hat alles versucht. Also Benze Baini fällt mir da ein. Und dann war es das auch fast schon. Stefan Leiner vielleicht noch, aber ansonsten Zakaria Neuhaus, das ist für mich wirklich ein richtiges Problem aktuell. Aus der Zentrale kommt gar nichts und Flo Neuhaus ist ein Schatten seiner selbst. Also der verliert so viele Bälle. Er spielt ohne Selbstvertrauen. Der Freistoß, den er sich da nimmt, das war auch eine Rückgabe. Hannes Wolf, die ganze Saison schon, bemüht, aber mehr auch nicht. Lazaro, bemüht, mehr auch nicht. Thuram, fast ein Schatten. Und Player ist überhaupt nicht existent und fällt dann durch Rückgaben zum Torwart auf.
Ja, Player in den letzten zwei, drei Spielen auch kaum noch, kaum noch bemerkt, dass er überhaupt mitgespielt hat. Mit Sicherheit sehr, sehr viele unglückliche Aktionen gehabt. Es ist einfach schwierig. Es ist ein bisschen ein Alibi-Fußball irgendwie. Man steht auf dem Feld, man lässt sich nicht abschlachten, man macht keine katastrophalen Fehler, aber man macht jetzt auch nichts Besonderes. Und so habe ich das Gefühl, dass das gerade einfach ein bisschen dahin geht. Und wenn das so weitergeht, dann verliert man auch 1-0 in Augsburg und kann am Ende der Mannschaft halt nichts vorwerfen, weil die Mannschaft hat schon professionell gearbeitet und agiert und sich nicht hängen lassen und also an der rein professionellen Einstellung kann man erstmal nichts bemängeln. Wo man allerdings was bemängeln kann und muss, ist dann am Ende am Willen. Der Wille, so ein Spiel zu gewinnen, auch da den Sieg zu erzwingen, fehlt dann in der einen oder anderen Situation. Klar, im Moment ist es dann auch die Lockerheit und die Freude am Fußball, die fehlen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Mannschaft noch ein Steigerungspotenzial von mindestens 10% hat und dann würde das dazu führen, diese 10%, wenn sie die rauslassen würden, dann würdest du auch solche Spiele gegen Leverkusen gewinnen, weil seien wir mal ehrlich, Leverkusen gestern hat mindestens zwei, drei auch Einladungen ausgesprochen an Borussia, gefährlich vors Tor zu kommen. Die waren auch verunsichert, die haben auch eine lange Durststrecke jetzt hinter sich gehabt. Die waren hinten auch nicht in jeder Situation absolut sattelfest. Und die haben die ein oder andere Einladung ausgesprochen und die hat man einfach beinahe ausgeschlagen. Zumindest ist man nie so gefährlich vors Tor gekommen, dass es jetzt wirklich lichterloh gebrannt hat im 16er der Leverkusener. Und es ist eigentlich kein Auswärtsspiel von Bayer Leverkusen gewesen, in dem sie unbedingt zu null spielen müssen.
Ja, im Übrigen Bayer Leverkusen auch mit, ich glaube, 9 oder 10 Ausfällen, also potenzielle Stammspieler, die entweder langzeitverletzt sind, gelb gesperrt, Covid-19 haben. Also das war jetzt auch nicht die Leverkusener Mannschaft, die man nicht bespielen kann. Also auch die wieder mit veränderter Formation. Also das hat man ja auch gemerkt, dass das keine grundsätzlich eingespielte und vor allen Dingen keine Mannschaft war mit Selbstvertrauen. Und vor allen Dingen sehr interessant, Peter Bosch hat nicht einmal gewechselt. Also das sagt auch dann einiges aus. Aber es hat trotzdem gereicht, bedingt durch diesen einen Treffer, Patrick Schick. am Ende, Tom Beyer sagt dort, er habe den Ball nicht richtig getroffen. Ich sage, er hat alles richtig gemacht, weil er das Segment des Tors gesehen hat, was eben dann frei war, als Sommer, ich glaube, den Schuss von Diaby war es, den er da gehalten hatte, und dann Schick ist der Nutznießer. Aber auch da beginnt das Ganze ja früher. Wolf ist es, glaube ich, der den Ball verliert, und mal wieder werden wir dann auch über 2, 3, 4 Kontakte ausgespielt und haben dem dann nichts mehr entgegenzusetzen.
Ja, Wolf, der im Mittelfeld einfach gedanklich einen Schritt zu langsam ist, dann kommt Tah in den Zweikampf, und ich meine, wenn Jonathan Tah gegen Hannes Wolf in den Zweikampf geht, dann brauchen wir kein Prophet sein, um zu wissen, wie es ausgeht. Den gewinnt Jonathan Tah, und dann geht es halt ganz schnell. Dann ist plötzlich die rechte Leverkusener Offensivseite, Borussias linke Seite, ganz weit offen, weil Benzibaini einrücken muss. Und auf einmal ist Diaby durch, und das wird dann ganz schwer zu verteidigen. Ja, was Tom Beyer da gesehen hat, dass er den Ball nicht richtig trifft. Ich weiß nicht, was er erwartet hat. Hätte er den mit Vollspann genommen, dann wäre wahrscheinlich Matthias Ginter gegen den Kopf geflogen, aber nicht ins Tor gegangen. Aus meiner Sicht auch ganz klar genau so gewollt, wie er das gemacht hat. Den hat er absichtlich über den Schlappen rutschen lassen, damit der Ball genau dahin geht, wo er am Ende hingegangen ist. Muss man sagen, ist dann auch hervorragend gemacht von Patrick Schick, und ist dann auch vielleicht die Qualität, die Borussia im Moment in der Sturmzentrale abgeht. In den letzten Wochen und Monaten ohne Lars Stindl, muss man ganz klar sagen, ist Borussia 50% harmloser nochmal vorne. Lars Stindl, der Einzige, der, wenn er im Moment im 16er an den Ball kommt, wirklich für enorme Torgefahr sorgen kann. Das ist ein bisschen schade. Am Ende ist es wieder ja so eine Situation im Mittelfeld. Man war gedanklich einen Schritt zu langsam. Man war gestern oft gedanklich einen Schritt zu langsam. Für mich vielleicht die bezeichnende Szene dafür, auch für diese geistige Frische, die etwas fehlt. Diese Szene von Benzibaini, wo er von Thuram schwach angespielt wird, der Ball noch abgefälscht. Benzibaini bückt sich schon, um den Ball zu holen, um die Ecke auszuführen, und hinter ihm rauscht ein Leverkusener ran, ich weiß nicht, wer es war, spielt den Fosu-Mensah, Frimpong, keine Ahnung, Frimpong, glaube ich, spielt den Ball und spielt einfach weiter, und es war so ein bisschen bezeichnend. Benzibaini mit dem Kopf da schon abgeschaltet, war schon bei der Ecke, und der Leverkusener Spieler war einfach ein bisschen schneller im Kopf und hat den Ball noch gespielt, und das so ein bisschen, die Szene, für mich so eine Szene des Spiels, und das ist so ein bisschen das, was Borussia im Moment fehlt, geistige Frische.
Ja, und am Ende steht dann auch, bedingt dadurch, dass Matthias Ginter die letzte Chance liegen lässt, aber auch das keine hundertprozentige, also dadurch bedingt steht die 5. Pflichtspielniederlage in Folge, 3 davon in der Liga. Zu Hause geht auch gar nichts, wobei es auch alles egal, auswärts geht auch kaum was, und in Heimspielen in Budapest auch nicht. Also insofern eine wirklich schlimme Phase aktuell, eingeleitet maßgeblich durch Marco Rose. Und nochmal, bevor ich es hier noch zum 48.000. Mal sage, ich sage es jetzt noch einmal, es geht uns nicht darum, dass er die Ausstiegsklausel gezogen hat, es geht uns um die Art und Weise, die natürlich Spuren hinterlassen hat. Lothar Matthäus hat das Ganze angedeutet, der vielleicht auch im alten Gladbacher Umfeld nicht ganz uninformiert ist, hat gesagt, Teile der Mannschaft stehen eben nicht mehr hinter Marco Rose, weil sie von ihm enttäuscht sind. Und ganz ehrlich, es bleibt für mich das realistischere Szenario, als dass alles so wäre wie immer. Weil das, was dann auch ein Christoph Kramer in der Halbzeit im Field-Interview bringt, das sind doch die ganz normalen Baukästensätze. Und ich kann dem wenig abgewinnen, bin gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und wo wir bei Aussagen sind von Beteiligten. Wir hatten nicht nur Christoph Kramer jetzt gerade angesprochen, eben über Hannes Wolf gesprochen, die Aussage, uns fehlt die Freude am Fußball, was übrigens klingt wie Freude am Fahren, fällt mir gerade auf, weil wir einfach die Ergebnisse nicht bekommen in letzter Zeit. Und das ist das, was ja einfach nicht stimmt. Es geht einfach nicht darum, dass man nicht einfach die Ergebnisse nicht bekommt in letzter Zeit. Man spielt totalen Mist. Wir erspielen uns auch keine sehr guten Chancen. In diesem Spiel nicht eine einzige. Da bleibe ich dabei. Für mich, wenn der Player zentral vorm Tor 15 Meter entfernt steht und von da abschließen muss, dann ist das keine hundertprozentige Torchance. Und sowas fehlt einfach. Und dementsprechend sehe ich da auch nicht, wie man da jetzt rauskommen soll. Also ich weiß nicht mal, ob uns einfach mal ein bloßes Ergebnis, ein 2:1 in Augsburg, so helfen würde, dass wir danach wieder einen komplett anderen Fußball spielen. Wie siehst du es?
Nein, ich glaube auch nicht, dass man in Augsburg jetzt zwingend das Spiel gewinnt, weil im Moment ist das, was Borussia auf den Platz bringt, maximal die Basics. Aber mehr als Basics sind das nicht und da passiert nichts, was darüber hinausgeht. Und das reicht nicht, um in der Bundesliga Spiele zu gewinnen. Das reicht vielleicht, wenn du im Abstiegskampf die Basics an den Tag legst und dann noch einen unbedingten Kampf und Willen an den Tag legst, dann kann das reichen, um auch mal irgendwo einen Punkt glücklich mitzunehmen und mal 3 Punkte einzufahren. So spielt Borussia im Moment aber nicht. Das sind gerade mal die fußballerischen Basics, die Grundlagen, die man in der Bundesliga drauf haben sollte, hinten diszipliniert und gut zu stehen, die Räume eng zu machen. Nichtsdestotrotz ist da im Moment kein Spiel dabei, wo ich sage, unfassbar, dass das verloren wurde, weil über welche Spiele wir jetzt reden, sind nun mal die letzten 4, 5 Spiele und da hat man keins zu Unrecht verloren. Das muss man auch ganz klar sagen. Und dann ist eine Krise eben keine Ergebniskrise, sondern eine handfeste Krise, weil es geht nicht darum, dass man Pech hatte oder dass man an einem Tag mal von einem Schiedsrichter verpfiffen wurde oder dass man hier aus 18 Chancen kein Tor gemacht hat, sondern man hat die letzten 5 Spiele allesamt zu Recht verloren. Und das kann man sich dann schönreden, wie man möchte, aber das ist keine Ergebniskrise mehr, das ist eine handfeste Krise. Und das führt dazu, dass es jetzt gegen Augsburg weitergeht am Freitag. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die, wenn man sich die letzten Jahre die Spiele in Augsburg anschaut, immer Spiele, in denen Borussia sich eigentlich nicht ganz so wohl gefühlt hat. Auch letztes Jahr, als man dann endlich mal gewinnen konnte in Augsburg, das war ja der erste Sieg überhaupt da, seit Augsburg aufgestiegen ist. Von daher, immer ein schwieriges Spiel gewesen, immer eine harte Kiste, immer eigentlich ein Spiel, wo man mit einem Punkt fast zufrieden sein musste. Ja, und demnach gehe ich da nicht davon aus, dass Borussia das Spiel 2:0 gewinnt.
Nee, ich auch nicht. Also das wird eine Art Schlacht, eine Art Abnutzungskampf und ich glaube, dafür sind wir aktuell nicht perfekt ausgerüstet. Also Augsburg kannst du in einem relativ guten Moment bekommen. Und selbst dann wird es für uns immer schwierig oder es wird für viele favorisierte Mannschaften in Augsburg schwierig oder du bekommst sie in einer Phase wie jetzt und dann wird es ganz, ganz schwierig. Und von daher, ich hoffe natürlich weiterhin das Beste, obwohl Marco Rose auf der Bank sitzt, mit dem wir uns alle nicht mehr identifizieren können. Trotzdem hofft man natürlich auf den maximalen Erfolg der Mannschaft. Aber die Chancen dafür stehen meiner Ansicht nach nicht gut. Und mittlerweile bin ich sogar der Meinung, auch für Max Eberl wird die Situation von Woche zu Woche gefährlicher. Natürlich wird er jetzt nicht irgendwie angezählt oder so, weil er da schon sehr fest im Sattel sitzt. Aber die Entscheidung wird natürlich massiv von ihm getragen, dass Marco Rose weiterhin im Trainersessel sitzen darf. Und wenn das jetzt auch in Augsburg schief geht, und dann sogar vielleicht noch auf Schalke, dann hast du ja gar keine Argumente mehr. Und was machst du dann? Dann ziehst du die Notbremse viel zu spät und trägst das dann natürlich auch offen nach außen aus oder musst es offen nach außen austragen, dass du zu spät diese Notbremse ziehst. Ich glaube mittlerweile, dass vieles vielleicht auch an der Frage hängt, ob man vielleicht die 5 Millionen nicht bekommen würde, wenn Rose zum Zeitpunkt seines Dortmund-Wechsels dann schon ein entlassener Trainer ist. Vielleicht gibt es da juristische Unwägbarkeiten, vielleicht spielt das auch eine Rolle. Ich würde es nicht mal ausschließen.
Das wäre natürlich eine ganz spannende Konstellation. Da frage ich mich auch, wie das aussehen könnte. Vielleicht könnte natürlich eine Vertragsklausel sein, vielleicht bei Marco Rose, dass er bei Entlassung, also wenn er entlassen ist, dass oder freigestellt ist, dass diese Vertragsklausel dann eben nicht mehr greift. Klar, das könnte eine Rolle spielen. Wenn es so wäre, wäre es mit Sicherheit eine aktuell bittere Geschichte und auch eine Entscheidung. Klar, man hat sich dann natürlich entschieden vor, also die Idee ist mir noch gar nicht gekommen, also guter Punkt eigentlich. Ich weiß nicht, hast du, es ist ja ganz, 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 ganz spannend. Wenn das so ist, dann wird das auf jeden Fall noch viele Diskussionen geben. Wäre auf jeden Fall für mich zumindest mal eine nachvollziehbare Entscheidung, warum man zunächst mal daran festhält. Am Ende muss man sich dann vielleicht fragen, wenn man dann auf Platz 11 landet am Ende dieser Bundesliga-Saison, ob es am Ende die richtige Entscheidung war, um man das internationale Geschäft verpasst hat und dann nicht vielleicht doch lieber die 5 Millionen anders hätte kassieren können. Ja, schwierige Frage, schwierige Phase. Wenn Marco Rose tatsächlich noch bis zum Ende dieser Bundesliga-Saison auf der Bank sitzt, was ich mir irgendwie gerade fast kaum vorstellen kann, dann werden wir mit Sicherheit noch öfter über diese Frage diskutieren und dann werden wir mit Sicherheit auch noch weiter darüber diskutieren, wie das, ob das der Fall sein wird. Mit jeder Niederlage wird diese Diskussion vielleicht zunehmen, mit jeder Niederlage wird eine Diskussion dann auch zusätzlich an Fahrt aufnehmen, wenn Marco Rose dann nicht entlassen wird, weil, wie du es angesprochen hast, mit jeder Niederlage steigt auch die Gefahr und den Anteil der Verantwortlichen, den sie daran haben, an der sportlichen Talfahrt.
Ja, also zum Hintergrund nur, ich hatte vor 2 Wochen, also kurz nach der Ankündigung, hatte ich mal irgendwo, ich weiß auch gar nicht mehr wo genau, etwas in die Richtung gelesen, ob man da vielleicht Angst habe, dass man vielleicht nicht mehr den kompletten Teil der 5 Millionen bekommt. Seitdem habe ich aber nichts mehr davon gehört oder dazu gelesen. Also vielleicht gibt es auch den ein oder anderen Experten aus juristischen Kreisen, aus juristischem Fachjargon, der uns da aufklären kann im Hörerkreis. Aber jetzt aus meiner Laienposition heraus und natürlich dürfen wir hier in diesem Rahmen auch mal ein bisschen spekulieren, da würde es für mich schon Sinn ergeben, wenn ich jetzt Borussia Dortmund wäre und müsste den teuersten Trainertransfer leisten und 5 Millionen in der Pandemie haust du natürlich auch nicht einfach so mal eben raus und es macht dir noch Spaß dabei, dann würde ich am Ende vielleicht schon mal versuchen zu schauen, mal angenommen Marco Rose wird entlassen irgendwie nach dem 25. Spieltag, da würde ich halt schon mal drauf gucken lassen durch meine Juristen, ob man da vielleicht irgendwie einen Winkelzug finden kann, der mich zumindest von einem Teil befreit, wo man sich dann vielleicht auf einen Vergleich einigen muss, weil eben das Vertragspapier, so wie es da steht, nicht mehr zu halten ist. Also schwierige Sache.
Ich würde es vielleicht von einer ganz anderen Perspektive betrachten. Ich glaube gar nicht, dass das jetzt ein Spezialfall für Borussia Dortmund ist, sondern ich kann mir vorstellen, dass so eine Klausel eventuell auch im Arbeitsvertrag von Marco Rose drinsteht. Weil man muss sich ja auch überlegen, ein Trainer unterschreibt einen Vertrag bei einem Verein und wenn er sich eine Ausstiegsklausel einbauen lässt, dann möchte er natürlich, dass diese Ausstiegsklausel nur greift, wenn er noch im Amt ist. Weil er hätte doch gar kein Interesse daran, mal angenommen, er wäre nach 8 Spieltagen wieder entlassen worden und hätte einen 2-Jahres-, 3-Jahres-Vertrag. Dann muss er ja ein Interesse dran haben, und das hat ja auch der Verein, in dem Fall dann Borussia Mönchengladbach, dass der Trainer einen neuen Verein findet, weil der steht ja so lange bei dir auf dem Gehaltszettel, wenn er nur freigestellt bzw. beurlaubt ist, bis er einen neuen Verein gefunden hat. Den neuen Verein findet er natürlich niemals, wenn er nach 8 Spielen entlassen ist und immer noch eine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag hat, die nach wie vor gültig ist. Demnach halte ich es durchaus für ein realistisches Szenario, das in so einem Arbeitsvertrag eines Trainers steht. Ausstiegsklausel greift nur, wenn Trainer zum Zeitpunkt X dann auch noch bei dem Verein unter Vertrag steht. Ansonsten ist die Ausstiegsklausel natürlich hinfällig und das aus beiderseitigem Einvernehmen, also auch aus Sicht von Borussia Mönchengladbach, weil das möchtest du natürlich nicht, dass dein Trainer, der vielleicht 2-3 Millionen im Jahr verdient, weiterhin bei dir auf dem Gehaltszettel steht. obwohl er woanders einen Job annehmen könnte, die anderen Vereine aber eben auch abgeschreckt von der hohen Ausstiegsklausel sind. Demnach gibt es dann natürlich vielleicht dann auch ein berechtigtes Interesse, so eine Klausel zum Vertragsbeginn einzubauen. Also halte ich tatsächlich für ein realistisches Szenario, über das ich so jetzt noch gar nicht nachgedacht habe.
Ja, also mir kam die Idee gestern sehr spät, weil ich nicht schlafen konnte und mir dann über das ein oder andere Thema ein paar Gedanken gemacht habe. Und da hat es irgendwie Klick gemacht, dass ich hatte mal was dazu gelesen, aber das Ganze wurde nie weiterverfolgt. Und ja, vielleicht entsteht jetzt hieraus eine neue Diskussion darüber. Schauen wir dann jetzt nochmal zum Abschluss dieser Folge auf das kleine Derby der U23. Borussia Mönchengladbach 2 verliert beim 1. FC Köln 2 mit 2:0. Und das passt natürlich auch in die Gesamtlage. Ist natürlich eine ganz schwierige Saison für die Zweite, aber ja, das Derby verlierst du natürlich ganz besonders ungerne. Joe Skelly hat gespielt, sehe ich hier gerade in der Aufstellung. Ansonsten ja, die doch üblichen Namen, aber ja, im Prinzip passt dieses Ergebnis in die Gesamtlage rund um Borussia, oder?
Ja, auf jeden Fall. Oben läuft es nicht und ja, unten dann auch noch das Derby verloren. Ist natürlich so eine Meldung, klar, gerade das Derby, da ist dann auch die Zweite immer auch im Fokus in dem Spiel, natürlich jetzt auch vor und auch ohne Zuschauer, dann natürlich auch nochmal wieder eine doch durchaus abgeschwächte Situation. Nichtsdestotrotz macht auch das keinen Spaß, wenn man da liest, dass die Zweite gegen Köln verliert. Ja, schauen wir mal, wie es dann noch weitergeht. Die Saison sollte da auch zu Ende laufen. Borussia Dortmund und Rot-Weiß Essen werden den Aufstieg wohl unter sich ausmachen. Da hat die Zweite von Borussia, die U23, dieses Jahr ja wohl nichts mehr mit zu tun.
Nee, ganz genau. Also es geht da im Mittelfeld zu, genau wie bei der Ersten. Borussia Mönchengladbach 2 auf Platz 9, die Erste auf Platz 10. Das war natürlich jetzt im Fokus unserer Folge. Am Freitag spielt Borussia dann in Augsburg. Wir werden mal sehen, ob wir den Sonntagsbrunch hier im Podcast, ob wir den auf Samstag dann vorziehen. Mal schauen, wie am Freitag das Spiel verläuft. Insofern vielleicht auch ganz spannend, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Laszlo Benes hat einen Stammplatz in Augsburg, also zumindest das Konzept ist voll aufgegangen, wenngleich man jetzt aktuell auch wieder sagen könnte, ja, vielleicht könnte er uns sogar ein bisschen weiterhelfen mit seiner offensichtlichen Unbekümmertheit, die er da an den Tag legt. Aber man kann ja sogar da mal ganz kurz noch drauf zu sprechen kommen, wo es mir einfällt. Laszlo Benes hat sich jetzt auch nicht so positiv über Marco Rose verständlicherweise geäußert. Er hat ihm ja dann irgendwie, warum auch immer, keine Chance mehr gegeben. Das fällt schon auf, dass der jetzt relativ gut zu spielen scheint, seitdem er nicht mehr unter Marco Rose ran muss.
Ja, und wenn der jetzt am Freitag das entscheidende 1:0 für Augsburg erzielt und Augsburg damit 3 Punkte einfährt, dann wäre das so eine Situation, die exakt zum aktuellen Status von Borussia passen würde. Und werden wir mal sehen, wie das ist. Das wird wieder eine interessante Begegnung am Freitag. Mal schauen, in welcher Lage wir uns dann nächste Woche hören. Jetzt ja, haben wir endlich mal wieder eine Woche Pause und können einmal mal durchatmen, bevor dann ja auch noch das finale Spiel gegen Manchester City ansteht. Auch ein Spiel, in dem wir uns aktuell natürlich relativ wenig Hoffnung machen. Schauen wir mal und wir werden sehen, noch 3 spannende Begegnungen auf jeden Fall bis zur Länderspielpause, die man ja gerade irgendwie herbeisehnt, auch wenn diese Länderspiele natürlich völlig absurd sind in der aktuellen Pandemielage. Allerdings pausiert dann mal die Bundesliga 2 Wochen und das tut vielleicht mal ganz gut aktuell.
Ja, dass ich das aus deinem Mund höre, ja, dass du dich nach einer Länderspielpause sehnst, damit hätte ich nicht gerechnet, aber die aktuelle Phase, die aktuelle Krise macht es wohl möglich. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir melden uns nach Augsburg wieder. Bis dahin. Tschüss.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.